Bist du in so einer Gesellschaft leben, die immer so radikaler wird, die immer rassistischer wird, die immer religiöser wird, die immer so ignorierter wird? Ich nicht. Ich bin hier aufgewachsen. Also, ich gehöre zu diesem Ort, natürlich, ja. Ich habe sozusagen, ich habe mich entschieden, dass ich Verantwortung gegenüber diesem Ort habe. Und deswegen mache ich, was ich mache. Aber das zu sagen, dass ich begeistert bin, jeden Tag, dass ich aufwache und sehe, was hier passiert, das ist weit weg von wahr. Wir werden überhaupt keine politische Lösung sehen, die von Israel kommt. Ohne, und das ist der Grund, warum ich mit dir rede, auch eigentlich. Jede Lösung wird nur, wenn Israel gezwungen wird, ihre Politik zu ändern.
Von mir.
Von euch.
So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind in Jerusalem. Wo genau?
Also ungefähr so 400 Meter von der Altstadt. Also West-Jerusalem, gleich an der Grenze zwischen Ost- und West-Jerusalem.
Mhm. Ich sehe eine Mauer.
Ja, das ist die osmanische Mauer von der 16. Jahrhundert. Von den 15. Jahrhundert, Entschuldigung.
Ja. Haben die Osmanen gebaut?
Ja, also nicht ganz, aber die obere Teil schon. Okay. Der Fundament ist viel älter. Okay. Aber das ist schon... Ja, das ist schon die Altstadt von Jerusalem, wie das aussah bis ungefähr vor 105 Jahren, 150 Jahren.
Wer bist du?
Ich bin aus Jerusalem. Ich bin in Jerusalem aufgewachsen.
Wie heißt du?
Also wie heiße ich? Entschuldigung. Ich bin Dror Etkes. Ich bin ein Israeli, also ein israelischer Bürger. Ich bin hier in Jerusalem aufgewachsen. 1968 geboren. Kannst du schon allein rechnen, wie alt ich bin?
Ja, ganz jung.
Naiv.
Ja, klar.
Ja, deswegen bin ich eingeladen auch. Ich
stelle ja.
Ich habe ein paar Jahre in Deutschland gelebt, also das war in den 90er Jahren, so 94, 96. So.
Da hast du Deutsch gelernt?
Da habe ich Deutsch gelernt, da habe ich gelebt damals. Mhm. Und die Sprache habe ich mitgenommen.
Ja. Was machst du?
Was ich mache?
Womit beschäftigst du dich in Sachen Politik?
Ja, wo ich mache, also wir haben hier ein paar Gäste.
Wir lassen uns nicht stören.
Ja, einfach. Die stören nicht. Stört gar nicht, okay. Super. Ich muss gehen. So einfach so.
Wir sind hier in einem öffentlichen Park, Leute gehen vorbei, alles ganz normal.
Ja, genau. Wir sind sehr nah an der palästinensischen Teil von Jerusalem. Deswegen sehen wir hier Israelis und Palästinenser gleichzeitig hier laufen. Ja, das ist eine von den Ecken Jerusalem, wo du eigentlich ziemlich viel Interaktion, oder nicht genau Interaktion, wo du auch Palästinenser und Israelis auch sehen
könntest. Friedlich?
Im Zellenpark.
Friedlich?
Das passiert nicht oft. Ja? Es gibt nicht viele Orte wie diese Ecke. Ja? Auf jeden Fall hast du mich gefragt, was ich mache. Also ich arbeite vor allem in Westbank. Ich bin ein sozusagen Forscher, Field Researcher. Ja, ich arbeite hauptsächlich in Westbank und da folge ich, analysiere ich auch die israelische Politik, Land, Siedlungspolitik in Westbank. Mhm. Probieren auch Leute auch zu erzählen, was eigentlich da passiert, was Israel da macht.
Weil du das unterstützt und toll findest, dass Israel Siedlung baut in der Westbank oder weil du das kritisch siehst?
Super, ich finde das, nein. Ich finde das ganz, 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 ganz falsch. Ganz, ganz falsch.
Warum?
Warum?
Ja.
Ich glaube, ein Wort ist genug davor. Apartheid, das ist ein holländisches Wort, das kann ich verstehen auch.
Ja.
Ne? Das ist einfach...
So einfach.
Ja, das ist eigentlich letztendlich, bottom line sozusagen, ja, das ist so einfach. Ist natürlich immer viel komplizierter, alles viel komplizierter. Ja. Auch wenn du nach Südafrika so fahren würdest, so vor 30 Jahren, das ist auch viel komplizierter, alles ist komplizierter. Aber letztendlich, ja. Letztendlich, das ist ein Apartheid-Regime. Und ich glaube, Leute sollen Apartheid-Regime kämpfen. Ne? Egal, ob sie Palästinenser oder Israelis oder Deutschen oder egal.
Obwohl es von Israelis kontrolliert ist und quasi für die jüdische Bevölkerung vor Ort ist, bist du dagegen?
Na und? wenn jemand so jetzt, lass uns sagen, so in irgendwelche Laden so gehen und das Geld von dem Besitzer von dem Laden so klaut, dann wirst du, gibst du das Geld, dann würdest du das so toll finden. Ne?
Aber die meisten jüdischen Israelis unterstützen das.
Leider.
Du bist in der Minderheit.
Leider.
Warum glaubst du, bist du in der Minderheit?
Das hat natürlich mit was Israel ist und wie Israel gegründet hat und wie die israelische Geschichte so entwickelt hat zu tun. Und das hat natürlich auch das hat einfach natürlich zu tun mit der politischen Kultur in diesem Staat, in dieser Gesellschaft und die Tatsache, dass natürlich, also jetzt gehen wir zu der komplizierteren Teil. Also hast mich gefragt, ob es so einfach ist. Und ich habe dir gesagt, nee, das ist nicht so einfach. Das ist einfach, aber nicht so einfach, natürlich. Ja. Guck mal, also natürlich gibt es hier eine Kriegssituation, die angehende Kriegssituation. Juden kamen nach Palästina, haben angefangen, Zionisten haben angefangen, nach Palästina zu kommen, vor ungefähr 140 Jahren. Mhm. Und langsam kamen mehr und mehr und mehr, natürlich. Und sie hatten einen guten Grund zu kommen, natürlich. Also, wie wir alle wissen, weil, warum sie gekommen sind. Meine Großeltern, ich habe zwei, eigentlich vier Großeltern. Eine aus Polen, eine aus Damaskus, Syrien und zwei aus Deutschland. Wow. Zwei deutsche Großeltern, ja.
Wann sind sie hergekommen?
Vor? Ja, 35, 36. Ja.
Rechtzeitig?
Ja, 35, 36. Natürlich, also die Leute hatten einen guten Grund zu kommen, ja, aber man muss auch verstehen, dass die Palästinenser, die hier gelebt haben, sie haben auch letztendlich die Konsequenz auch. Sie wussten, wie die Konsequenz leben. Das heißt, das kamen Leute von draußen, die eigentlich ihnen gesagt haben, wir wollen Teil von euer Land oder wir wollen euer Land, ja, wir wollen das Land, das, wo ihr lebt, ja?
Ja.
Und es gibt kein Volk in der Welt, der einfach so sein Land gibt, egal zu wem und wann. Menschen funktionieren nicht so. Ja? Ja. Also wenn, lass uns so nehmen, dass jetzt eine Gruppe von Leuten kommen von, ich weiß nicht, von Mars und sagen, dass sie vor 2000 Jahren hier gelebt haben oder vor 2 Millionen Leute hier gelebt haben und ihre so Vorväter hier gelebt haben und hier so beerdigt haben und sie fühlen sich ganz, ich weiß nicht, gelinkt sozusagen zu diesem Land, dann, ich nehme an, dass meisten Israelis nicht unbedingt super begeistert in so das Land. Palästinenser waren auch nicht so was. Ja,
also, ich habe letztens gelesen, dass bevor es überhaupt Juden gab, waren die Ägypter schon hier.
Es gab hier...
Könnte Kairo jetzt sagen, ey, das war früher unser Land.
Guck mal, also wollen wir in der Geschichte gehen, also 400 Jahre, zwischen 517 und 1917, dieses Land, das wir heute Israel oder Palästina nennen, egal, war Teil von dem Osmanischen Reich.
Ja.
Ja, vorher, das war Teil von anderen muslimischen, sozusagen, also Königreichen oder ja. Mhm. Und vorher waren hier Byzanten und vorher waren hier die Römer, die natürlich die auch vor, dass die Spaltung in der römischen Imperium, ja, und vorher, also die können so unendlich gehen in die Geschichte, aber letztendlich, ich werde nicht sagen, dass die Juden keine Wurzel hier haben, natürlich haben sie hier so Geschichte, ja.
Ja.
Aber was das heißt und was heißt das vor allem für die Leute, die hier leben? Also natürlich, also wenn eine größere Gruppe kommt und sie wird immer mehr und sie hat auch politische auch Wünsche und Pläne, die Einwohner vom Ort sind nicht ganz begeistert davon. Ja, also stellst du dir vor, so morgen kommen so, ich weiß nicht, so 20, 30 Staaten, 1 Million Syrer in Deutschland. Mhm. Ja, lass uns so. Sind alle begeistert in Deutschland von dieser Änderung?
Sicher nicht.
Nee, sicher nicht. Eben, genau. Also die Syrer haben keine politischen Wünsche in Deutschland. Mhm. Ja, die Israelis oder die Juden, die Zionisten hatten. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Die Proportionen waren noch ein bisschen anders. Sie waren nicht 1 Million aus 80 oder 85 Millionen, sie waren langsam mehr und mehr. Und das natürlich, das macht Schwierigkeiten zwischen Menschen. Ja. Und Israel als Staat hat sich gegründet mit Krieg. Ja, und in diesem Krieg, die Palästinenser, die Zivilisation war zerstört, eigentlich. Ja.
Und jetzt mit der Nakba oder?
Ja, Nakba, ja, 48, ja. Also, Großteil der palästinensischen Bevölkerung sind Flüchtlinge geworden und
vertrieben worden
oder nie zurückkommen konnten und so weiter. Und natürlich, das macht niemand happy. Also die Leute, die ihre Häuser, ihr Eigentum, ihre Felder, ihre Erinnerungen, ihre Kultur, also entweder verloren haben oder Teil davon verloren haben, sind keine glückliche Leute. Und stell dir vor, 19 Jahre später, 67, Israel kommt und erobert auch Westbank. Ja, Westbank war natürlich Teil, wenn wir so zurückgehen, vor 1948. Westbank und was heute Israel ist, waren eine Einheit unter der englische oder britannische, was ist das, Mandat?
Mandatsgebiet.
Ja. Und wenn Israel Westbank nach dass Israel Westbank erobert hat, nicht nur Westbank, auch Gazastreifen, auch Golan, auch Sinai.
Ja.
Ziemlich früh danach hat Israel angefangen, Siedlungen zu bauen in Westbank. Ja, das heißt, im September 67, drei Monate nach der Besatzung, hat Israel angefangen, Siedlungen zu bauen. Und seitdem Israel baut immer mehr und immer mehr Siedlungen oder Außenposten oder egal was, nimmt mehr und mehr und mehr Land und eigentlich bietet nichts an die Palästinenser an. Also, das heißt nicht, dass Israel ist, das Land genommen hat und sagt den Palästinensern, okay, ihr seid willkommen und kann auch israelische Bürger werden.
Ja.
Das ist nicht der Fall. Ja. Überhaupt nicht. Also das heißt, du hast ungefähr knapp drei Millionen Palästinenser in Westbank und Ostjerusalem, die Teil von Westbank war.
Ja.
Natürlich der einzige Teil von Westbank, der offiziell annektiert worden ist. An Israel ist Ost-Jerusalem.
Ja.
Und hier haben wir ungefähr 320 oder 30 oder 40.000 Palästinenser.
Ja.
Und sonst, der Rest von Westbank wurde nie an Israel annektiert worden. Das heißt, dass bis heute, knapp 60 Jahre danach, ja, wir haben ein militärisches Regime in Westbank.
Besatzung,
genau. Und das ist nicht nur Besatzung.
Ja.
Dahin kommt noch ungefähr 500, also wenn du willst, ungefähr 800.000 Israelis in Ost-Jerusalem und Westbank zusammen, ja, die da leben. Lass uns sagen, ungefähr 250 oder so in Ost-Jerusalem und sonst ungefähr 550.000 in Westbank. Und da gibt es zwei Systeme. Da gibt es zwei politische Systeme. Da gibt es zwei justizliche Systeme. Da gibt es zwei Räume sozusagen. Mhm. Ja, Palästinenser dürfen nicht in Siedlungen gehen. Ja, und Palästinenser dürfen nicht an israelischer Wahl teilnehmen. Und wenn ein Palästinenser irgendwas macht, er wird in andere Gerichtssystem.
Militärrecht, ne?
Militärrecht System, viel härter, viel härter. Wie sagt man das so? Verurteilt. Ja. Das heißt, eine gesamte Trennung, ja, politisch, gesetzlich und physisch auch, meistens. Und das geht weiter und Israel eigentlich, die israelische Politik, es geht um, ja, wir werden Palästinenser keinen Staat geben und sie werden natürlich auch kein israelischer Bürger sein, weil Israel will auch die sozusagen demokratische Balance ändern, ja. Stell dir vor, also Israel definiert sich als jüdische und demokratische Staat, okay?
Beides gibt.
Beides gibt. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja. Sprichst du nur von Apartheid in der Westbank?
Gute Frage.
Es kommt immer wieder auch mal in anderen Interviews der Hinweis, es gibt mehr als 60 Gesetze, die nicht-jüdische Menschen in Israel diskriminieren.
Gute Frage. Ich würde nicht sagen, dass Israel selbst ein Apartheid-State ist, ja, weil natürlich palästinensische Bürger sind diskriminiert, aber ich würde nicht sagen, dass Israel in 67 Grenzen ein Apartheid-State ist. Okay. Weil letztendlich Palästinenser können auch wählen, können auch gewählt werden. Es gibt natürlich andere Mechanismen, was die Stadt natürlich diskriminiert. Das
Ja.
ist natürlich nicht die ganze Geschichte, weit weg davon, und ich werde auch nichts romantisieren. Aber ich glaube nicht, dass das ist vergleichbar. Was denn? Natürlich gibt es auch Ähnlichkeiten, bestimmt. Es gibt auch ganz klare kontinuierliche Linie zwischen 48, Landpolitik, was hier so nach dem Nakba passiert, und was Israel gemacht hat in Westbank nach 67, ja. Aber ich glaube, es gibt auch bestimmte prinzipielle Unterschiede, dass man auch verstehen und sehen. Und wo genau die Grenze ist zwischen Apartheid und weit weg von perfekter Demokratie ist, das ist eine gute Frage. Ja.
Ist das denn hier eine Demokratie? Weil du hast ja gerade jüdischen Staat angesprochen.
Also, ich würde dich fragen. Okay, wir leben in einem Staat, wo ungefähr 50% von den Leuten Palästinenser sind, ungefähr 50% von den Leuten sind Juden.
Wenn du die alle Besatzungen,
Alles zusammen, mit Gazastreifen, mit alles.
weil
Okay?
Israel die Westbank, Ost-Jerusalem, Gaza besetzt und kontrolliert.
Ja. Die Juden haben immer noch Demokratie, kann man sagen, auch super problematisch, mehr und mehr. Und meistens die Palästinenser haben nicht, überhaupt keine. Also ich würde sagen, ich würde dich fragen, ob du, das ist eine Demokratie. Natürlich nicht.
Aber es ist ein jüdischer Staat.
Das ist, hat ein Palästinenser gesagt mal, das ist ein jüdisch für die Palästinenser und demokratisch für die Juden, das ist sagen, ja. Nee, Israel ist keine Demokratie, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also wenn du ehrlich guckst, natürlich nicht. Also wenn 50% von den Leuten diskriminiert sind und außerhalb von den 50%, 70% sind ultra diskriminiert, also leben unter so militärischem so Regime, ja.
Ja.
Dann natürlich ist keine Demokratie,
Ich
natürlich
frage nur, ich bin ein guter Deutscher.
nicht.
Ich habe in der Schule aufgepasst, in den Medien. Ich höre meinen Politikern zu und sie sprechen immer von Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten.
Es fehlt nur zwei Wörter. Die einzige Demokratie für Juden in den Außen.
Bevor wir gleich zu deinem heutigen Job kommen, was du machst. Kannst du kurz was über deine Jugend, deinen Werdegang erzählen? Hast du schon immer so
Natürlich
gedacht?
nicht.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Hast du immer so gedacht? Also,
Nein.
Nee, genau. Niemand denkt immer so.
Wie bist du aufgewachsen? Wie wurdest du erzogen? Mit welchem Weltbild?
Ich bin eigentlich in Ost-Jerusalem aufgewachsen, in einer Siedlung, eine israelische Siedlung aufgewachsen.
Wirklich?
Ja. Ungefähr 5, 6 Kilometer von hier, so in diese Richtung, Nord-Jerusalem. Meine Eltern haben da ein Haus nicht gebaut.
Illegalerweise?
Frag zum Beam. Das internationale Gesicht nicht. Ich bin da aufgewachsen. Okay?
Ja,
Ich war 3,5, als meine Eltern hingezogen sind. Das heißt, das war Anfang der 70er Jahre. Ich bin da aufgewachsen. Religiös. Liberal religiös, liberal orthodox, sehr zionistisch, sehr. Sehr zionistisch, sehr, sehr israelisch, sehr stolz auch. Beide Eltern sind in Tel Aviv aufgewachsen, sind nach Jerusalem gekommen, als sie in ihren 20er, um hier zu studieren. Damals, die Hebrew University war die einzige Universität in Israel. Und sind hier geblieben, ja. Und wie viele von in ihrer Generation, sie haben Glück gehabt, sozusagen, weil sie Juden waren, und sie haben so, eigentlich fast bei uns sonst, ein Haus gebaut in Ost-Jerusalem. In einem Land, die einfach von der israelischen Regierung damals die Arbeiterpartei konfisziert hat und für Juden gegeben hat, die in Ost-Jerusalem bereit waren, ihr Haus zu bauen. Damals war das weit weg von Jerusalem Zentrum. Nicht so viele waren scharf drauf. Ja? Meine Eltern haben gedacht, okay, ja, warum nicht? Und diese ganze Nachbarschaft eigentlich, diese ganze Nachbarschaft, also Ramot Eshkol, Givat HaMivtam, French Hill, alle diese ganze Nachbarschaft, die gleich nach 67 gebaut worden sind, waren mit Leuten von also mehr oder weniger in ihrem Hintergrund oder. Also viele waren nur in Mittelklasse, die neue israelische Mittelklasse, die Mittelklasse geworden ist, gegen auch die Besatzung.
Hast du denn als Kind deine palästinensischen Nachbarn gesehen, gewusst, dass du dir...
Total abgeschlossen von den Palästinensern. Also von zwei Seiten hatten wir palästinensische Nachbarn.
Ja.
Das heißt, ungefähr 250 Meter von meinem Elternhaus waren da mehr palästinensische Häuser.
Ja.
Und in der anderen Richtung, nördlich, war eine palästinensische Nachbarschaft, also große Nachbarschaft, die heißt Shuafat. Die Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin, ist eigentlich fast an dem Hauptstraße zwischen Jerusalem und Ramallah. Das heißt, das ist super palästinensische Gebiet von Jerusalem.
Ja.
Ja? Wir sind aufgewachsen, ohne irgendwelches Wort auf Arabisch zu wissen, ohne irgendwas zu wissen über die Geschichte des Landes, wo wir leben. Nix.
What?
Viele, viele Jahre später habe ich nur festgestellt, dass das Land, wo ich aufgewachsen bin, gehörte eigentlich zu einer Nachbarschaft, die 1848 zum zerstört hat. Das hier Teil von dem Land war in Ost-Jerusalem, der heißt Lifta. Wenn du reinkommst von Jerusalem an der linken Seite, so an der Hauptstraße Jerusalem, also Eingang, das ist so ein 48er Dorf, ja. Sehr bekannt in Jerusalem, ja. Heißt Lifta. Und das Land von diesem Dorf ist ein paar Kilometer weiter östlich gegangen, über die grüne Linie zu sein.
Ja.
Und über Teil von diesem Dorfland wurde die Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin, gebaut. Ja, das ist eine Geschichte. Wir sind alle Teil davon. Du kannst nicht in Israel leben ohne Teil. This were the other, das ist sein, das ist Teil von was wir haben. Von who we are, was wir sind. Ja, das ist
Ignoranz ist Teil von. Das wird jetzt eine Ignoranz sein.
Oder. Sehr, sehr leicht, in Israel aufzuwachsen und hier zu leben, ohne irgendwas zu wissen über irgendwas. Sehr, sehr leicht.
Warum?
Weil die ganze Erziehungssystem und das ganze, politische Kultur verschweigt. Das ist ein bisschen komplizierter.
Ja.
Andere Seite, alle wissen hier, der 48, das ist zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Okay? Ja. Wenn du zum Beispiel in Jerusalem bist und sagst, ich lebe in einem arabischen Haus, das heißt, dass du in einem schönes Haus lebst. Das heißt, du also Nachbarschaft zum Beispiel wie Bakka oder in Karim, ja, oder Katamon. Ja? Das sind reiche Juden, reiche Israelis, die da leben. Ja? Das heißt, ein arabisches Haus, eigentlich heißt, dass du in einem sehr schönes Haus hast.
Ja.
Lebst, ja?
Ja.
Andere Seite, es gibt hier eine allgemeine gemeinte Ignoranz über das größte Teil, was hier 48 passiert.
Du meinst Nachbar?
Wer will leben sozusagen mit dem Bewusstsein, dass er eigentlich in einem Land lebt, wo vorher Leute vertrieben wurden? Verstehst du, das ist eine harte sozusagen Erkennung, sozusagen. Die meisten Leute wollen das nicht haben. Und wenn du hier in diesem Land bewusst lebst, und du siehst überall eigentlich die Geschichte, du musst ein bisschen kratzen.
Ja.
Und sehen die Geschichte. Aber die Frage, ob du das sehen willst oder nicht. Verstehst du? Die Leute, die Menschen, wir können viele Sachen sehen, ohne eigentlich zu.
Wir schauen, ohne, aber sehen nicht.
Genau. Es gibt hier so zwei verschiedene Verben, schauen und sehen.
Ja.
Ja, genau. Du kannst Sachen schauen, ohne sie zu sehen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Wann hast du angefangen zu sehen? Und wie?
Also bei uns, weil ich eben in Ost-Jerusalem aufgewachsen bin, also ich bin von Anfang an viel näher an Palästinenser gelebt, obwohl wir nichts mit denen zu tun haben. Aber Palästinenser waren überall da. Die waren da. Und du musst auch dich erinnern, dass damals die Westbank und Ost-Jerusalem waren offen. Und Westbank und Israel waren offen. Das heißt, dass Palästinenser waren überall. Gaza war offen. Das heißt, das ganze Bau zum Beispiel, ganz Baugeschäft in Israel wurde von Palästinensern übernommen, so ganz ein paar Jahre nach dem Krieg. Mhm. Ja. Das Haus meiner Eltern wurde von Palästinensern gebaut. Die ganze Nachbarschaft wurde von Palästinensern gebaut. Alles. Alles. Und das war ganz klar für uns. Das war ganz natürlich für uns. Und palästinensische so Bauerinnen, Falachin, sozusagen, auf Arabisch, kamen so im Sommer und haben Trauben verkauft und Feigen gekauft und haben so ihre Produkte von Westbank gebracht, ja, und die Männer haben da im Bau gearbeitet und das war ganz natürlich für uns, dass wir, das gibt der Palästinenser und die für uns arbeiten. Ich frage mich, wann ich eigentlich angefangen habe zu sehen. Ich glaube, das war in der Armee.
Warum?
Weil ich war Soldat in dem ersten Intifada.
Ende der 80er?
Ende der 80er, ja. Das hat Dezember 87 angefangen und ich war genau ein Jahr in der Armee. Und insgesamt waren wir drei Jahre in der Armee. Und wir wurden geschickt in Westbank so sozusagen so die Intifada, die Uprising sozusagen zu unterdrücken. Und da war ich das erste Mal in palästinensische Häuser. Das erste Mal war ich in palästinensischen Dörfern, richtig, palästinensischen Städten. Wir haben da das erste Mal die Palästinenser gesehen, wie sie eigentlich leben. Das war nicht mehr, dass die Palästinenser zu uns kommen, wir kamen zu denen.
Ja.
Nicht um schön nett zu ihnen zu sein, sogar um sie zu opponieren, sozusagen, aber ja. Immerhin.
Ja.
Du siehst Menschen, du siehst Häuser manchmal.
Ja.
Du nimmst manchmal Leute von dem Haus in der Mitte von der Nacht.
Wohin? Ins Gefängnis?
Ja. Ja.
Wofür?
Das, was der Armee macht. Ja, ja klar. Das war wichtige politische, sozusagen, Erziehung oder Ausbildung vielleicht, die ich in meinem Leben gehabt habe, war diese 3 Jahre, die ich in der Armee war. Ich wäre bestimmt nicht der Mensch, der ich heute bin, ohne diese 3 Jahre. Weil du siehst Sachen, du verstehst Sachen, von anderer Perspektive sozusagen, du bist Teil davon. Da musst du sich erklären, was du eigentlich da gemacht hast.
Konntest du mit deinen Vorgesetzten, mit deinen Soldaten, mit deinen Freunden oder Eltern darüber reden? Haben die verstanden, weil wir ja gerade davon gesprochen haben, dass man hier sehr ignorant durchs Leben laufen kann? Haben die gesehen, was du gesehen hast? Haben die verstanden, was du gesehen hast?
Manche ja, manche weniger. Meine Eltern auf jeden Fall. Mit denen konnte ich drüber reden, ja. Ja. Meine Eltern, ich werde vielleicht ein bisschen so komisch hören für dich, aber meine Eltern, vor allem mein Vater, aber auch meine Mutter, obwohl sie in Ost-Jerusalem gelebt haben, da gewählt haben, da ein Haus zu kaufen, sie haben sich nicht als Siedler gesehen, überhaupt nicht.
Oh.
Ja. Es gibt, es wieder, das ist so eine sozusagen, Twist, dass, man muss ein bisschen die israelische Gesellschaft kennen, um zu verstehen, aber die Leute, die damals in Ost-Jerusalem ihre Häuser gekauft haben, oder gebaut haben oder umgezogen haben, viele von denen waren eigentlich politisch liberal. Das, ja. Ja. In die israelische sozusagen Zusammenhang.
Ja.
Ja. Viele von denen, ja, waren eigentlich liberal. Und weil Jerusalem ebenso annektiert war, natürlich einseitig, das ist nicht, dass Israel die Palästinenser gefragt hat oder jemand anderes. Ja? Es war so eine Illusion, dass in Jerusalem so andere Realität beherrscht, sozusagen. Ja? Da gibt es keine Armee. Ja? Da gibt es keine Besatzung, sozusagen. Ja? Und das war natürlich leicht dran zu glauben. Ich sage nicht, dass meine Eltern nicht mehr wissen konnten oder nicht mehr wissen sollten. Auf jeden Fall. Aber das hat ihnen auch gepasst, sozusagen. Das hat ihnen wie viele anderen Leute gepasst. Ja, nicht zu wissen. Verstehst du manchmal? Mhm. Ja, wenn wenn du bestimmte Interesse hast, wenn du dein Leben, wenn du eine große Entscheidung machst, wie wo du lebst zum Beispiel, ja, das ist auch leicht nicht zu wissen oder nicht zu wissen zu wollen.
Jetzt ist ja deine persönliche Mission die letzten Jahrzehnte, auch mit vielen wahrscheinlich Helfern und Freunden, dass Leute wie deine Eltern ein anderes Bewusstsein bekommen.
Guck mal,
hast du es bei deinen Eltern schon geschafft?
Ach, guck mal, meine Mutter lebt nicht mehr seit 20 Jahren. Das ist ein bisschen schwierig, mit ihr zu sprechen. Nee, ist okay, so ist das. Ja. Wir werden alle sterben irgendwann. Das ist okay. Mein Vater, das ist eine komplizierte Geschichte. Mein Vater ist eine komplizierte Ebene, weil er sehr kritisch gegenüber die israelische Politik in Westbank ist. Aber er hat sich nicht die extra Meile gelaufen, um zu sehen, wie er Teil davon ist. Und er ist heute 87 Jahre alt, super, super fit. Super, super fit. Mittlerweile leben wir schon da. Er hat sein Haus verkauft, aber wir müssen auch ehrlich sagen, ja. Mhm. Wir haben alle davon profitiert, ja. Ökonomisch. Ja. Alle. Ja. Ich bin Mittelklasse Israeli. Und das muss man sagen. Ja, eben weil meine Eltern dieses Haus gebaut haben und verkauft haben, mein Vater. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja?
Der ökonomische Aspekt der Besatzung.
Genau.
Erklär es mal.
Genau. Also meine Eltern, wie schon vorher gesagt, haben das Haus einfach umsonst gekauft, ja. Gebaut, Entschuldigung. Und sie haben, mein Vater hat das Haus gekauft vor ein paar Jahren, für mehrere Millionen von Schecken.
Wir waren die letzten Tage auch in der Westbank. Man sieht überall Immobilienanzeigen und so weiter. Ich spreche ja nicht Hebräisch, aber wenn man das mal abfotografiert und sich übersetzen lässt, es scheint so zu sein, ökonomische Anreize für jüdische Israelis in die Westbank zu
machen. Genau. Wenn man von uns sonst was kriegt, das macht was aus.
Warum könnt ihr das umsonst bekommen? Oder quasi, also sehr, sehr billig im Vergleich zu...
Ja, also in Westbank heute die Leute, es kommt darauf an, also wenn du ein sozusagen legales Haus kaufst, ja, dann zahlst du Geld, ja. Kommt darauf an, wo, also manche Orte mehr als in anderen, ja. Das ist immer noch billiger als in Israel, stimmt, oder in Jerusalem, stimmt. Ja. Aber du zahlst Geld. Aber viele, mehr und mehr, bauen einfach Häuser, und das ist die jüngere Generation, ja, auf Land, das sie einfach so genommen, geklaut haben.
Illegal.
Illegal, beides sind illegal. Das ist illegal auch nach dem israelischen Gesetz. Doch, aber natürlich null. Irgendwelche, was ist das Wort? Enforcement auf Deutsch, was ist das Wort? Law Enforcement, Gesetze.
Gesetzes durchsetzen.
Durchsetzen, genau. Gib. Also das ist vorbei. Das heißt, hast du zwei sozusagen Roads oder zwei Möglichkeiten, allgemeine Möglichkeiten in Westbank zu bauen. Eine ist gesetzlich, nach dem israelischen Gesetz. Natürlich, beides sind illegal. Nach dem internationalen Gesetz.
Es gibt quasi legale Siedlung aus Sicht des israelischen Staates.
Und dann hast du auch wieder ganze illegale Außenposten und so sagen, ja. Und da natürlich ist es billiger. Also jetzt gehe ich zurück zu deiner Frage. Okay, ja. Natürlich, diese ganze Siedlungsprojekt vom Anfang an, und das stimmt auch für mich, das stimmt auch für meine Eltern, das stimmt auch für Millionen von Israelis heute, ja, die entweder in Ost-Jerusalem oder in Westbank, wenn du willst, ein ganzes Land, natürlich 48. Das ist die Geschichte dieses Landes, dieses Staates, ja. Auch Leute, die irgendwo in Tel Aviv leben, ja, wahrscheinlich, Großteil von dem Land, um Tel Aviv rum, oder heute, was Tel Aviv ist, gehörte eigentlich zu palästinensischen Dörfern, ja. Natürlich. Mhm. Und eben das, was auch, ich gehe zurück zu deiner ersten Frage, das ist, was auch die Westbank so komplizierte Frage macht in Israel. Warum? Weil wir leben alle auf einem Land, die entweder in diesem Art oder die anderen, ja, so konfisziert worden oder genommen hat oder geklaut worden. Kannst du alle Verben benutzen, ja? Mhm. Ja, oder diese ganze Geschichte von Stadt Israel ist gebaut auf Vertreibung. Und deswegen ist es sehr schwierig für Leute zu sagen, ja, bis jetzt. Jetzt vertreiben wir nicht mehr. Jetzt wollen wir nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du? Also, wenn ich zu Leuten, zu anderen Israelis sagen kann, okay, nein, Westbank ist schlecht. Das ist die klassische Frage werden. Und natürlich, viele Palästinenser ziemlich du. Viele Linke in der Welt ziemlich auch du. Okay, was ist der Unterschied zwischen 48 und Westbank? Gute Frage. Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ich sage nicht, dass keine Antwort gibt, aber vielleicht die Antworten sind nicht so gut wie die Fragen. Manchmal sind so auch, verstehst du?
Ja? Müssen aus deiner Sicht die 800.000 Siedler, die mittlerweile in der Westbank sind,
mit Ost-Jerusalem?
Mit Ost-Jerusalem, ja. Müssen die aus deiner Sicht da weg?
Also ich habe. Nee, ist vorbei. Die Geschichte ist vorbei.
Also der Internationale Gerichtshof hat vor 2 Jahren ja ein Gutachten gemacht. Stimmt. Oder Besatzung an sich illegal, die Siedlungen, die müssten beendet werden.
Also meiner Meinung nach, also das ist eine Meinung, die ich in den letzten 7, 8, 9 Jahren vielleicht so dazu gekommen bin. Also das ist, dass die Siedlungsprojekt in Ost-Jerusalem in Westbank ist unrückzüglich, sozusagen. Das ist.
Du glaubst nicht, dass die abgerissen werden irgendwann?
Das wird schon nicht mehr sein. Ist zu groß. Das Projekt ist zu groß. Nee, es geht nicht mehr so. Also die zukünftige Lösung wird nicht Siedlungen abreißen. Oder vor allem nicht die Großteil von den Siedlungen abreißen. Vielleicht auch Posten hier und da. Ja. Aber im Prinzip die Geschichte von der Two-State-Solution ist vorbei. Ist vorbei. Und das natürlich macht die Geschichte viel, 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 viel komplizierter, natürlich. Wie bringst du zwei Völker, die in den letzten 140 Jahren so gegenseitig sich geschlachtet haben, oder? Ist ein bisschen übersetzt, ein bisschen betrieben, aber.
Gekämpft
haben. Ja, auch in den letzten Jahren auch geschlachtet haben, leider, ja. Wie bringst du die zu dem Punkt, wo sie in einem Staat zum Beispiel wie Belgien leben sollen? Ja, oder in der Schweiz? Ja. Oder Kanada? Ja. Wie soll das sein? Und wenn ich ehrlich bin, leider, da endet meine politische Vorbildung sozusagen. Also, oder Imagination sozusagen. Ich kann, ehrlich gesagt, das ist ganz, ganz, ganz traurig.
Belgien ist also ein koföderaler Staat, wo quasi.
Kann sein.
Nationen in einem.
Aber wenn du mich fragst, was eigentlich arbeiten soll, wie das eigentlich funktioniert soll, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich habe keine Ahnung.
Die internationale Antwort, also UN-Sicherheitsrat, Vereinte Nationen an sich, Europa, USA, Bundesregierung, die meisten deutschen Parteien, wo ich herkomme, die palästinensische Führung sagt, 2 Staaten. Leben die in einer anderen Realität?
Ja, wir leben in einer anderen Realität. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Nicht weil theoretisch Israel konnte nicht Großteil von der Seele abreißen. Konnte, aber Israel hat nicht die Macht, die politische Macht davor. Ja, Israel hat nicht die innere politische Möglichkeit, das zu machen.
Also eigentlich, also wenn ich den ICJ, also den Internationalen Gerichtshof richtig verstanden habe, müsste die IDF als Militärmacht zu den Siedlern gehen und
wer ist die IDF? Gut. Das ist die Frage. Wer ist die IDF?
Wahrscheinlich viele Siedler dabei.
Und auch die Leute, die nicht Siedler sind? Wann sind sie geboren? Welches Jahr? 2004, 2005? Wie viele Jahre nach der Besatzung? Ja. Wie fahren Sie, wenn Sie in Jerusalem leben, wie fahren Sie nach Elat? Wie fahren Sie in Todesmeer? Wie fahren Sie nach in Golanhöhen? Oder was ist Ihr politische, sozusagen, wie verstehen Sie das Land? Welche Karten haben Sie gesehen, als Sie Geografie gelernt haben? Welche Karten habe ich gesehen? Ich habe keine, in meinem Leben, so lange war ich in der Schule, habe ich keine grüne Linie gesehen. Das heißt, wir haben hier schon zwei plus Generationen, ja, meine Generation, meine Töchtergeneration, ja, die nie, natürlich, sie konnten, ich habe es auch gemacht, natürlich, ja, sie haben nie aber Karten von diesem Namen der grünen Linie gesehen. Das heißt, dass sie verstehen überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Du meinst die 67er-Grenze?
Was eigentlich die Realität ist. Was ist die demografische Realität hier? Was ist die geopolitische Realität?
Du glaubst nicht, dass man denen
sie
das...
Sie würden nicht die grüne Linie auf der Karte zeigen können. Sie würden wahrscheinlich einen großen Teil von denen... Aber überhaupt keine Ahnung, wie viele Siedler gibt, wie viele Palästinenser gibt. Okay. Wo Hauptstädten in Westbank sind. Kalkilia, Jericho, Nablus, Ramallah, Bethlehem. Gibt es eine durchschnittliche israelische, eine blinde Karte sozusagen? Sag ich, okay, zeig mir bitte, wo die grüne Linie ist. Zeig mir, wo Ramallah ist, wo Bethlehem ist.
Die Palästinenser wissen es.
Das wissen sie. Andere Sachen wissen sie auch nicht. Ja. Also wir reden über Erziehungssystem, und das hat nicht mit jetziger Israel zu tun, das geht zurück. Also ich bin in die erste Klasse gegangen, es war wahrscheinlich 74 oder so.
Ja.
Ja. 6-7 Jahre nach der Besatzung. Ja, das war eine Entscheidung, die Stadt Israel gemacht hat. Und zwar ziemlich früh. Um die Leute, die hier leben, zu ignorieren, sozusagen. Wenn du nichts weißt, dann hast du keine Zweifel. Das kannst du gar eine gute Frage stellen noch.
Das erinnert mich gerade, wir hören halt in Deutschland und auch von israelischer Seite, dass die Kinder von der Hamas, von den Palästinensern an ihren Schulen indoktriniert werden. Mhm. Mit Hass gegenüber Israel. Mhm. Aber was du gerade beschreibst, ist ja auch eine Indoktrination.
Ist beidseitig, natürlich. 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 Klar, natürlich. Es gibt hier eine ganz allgemeine Ablehnung von palästinensischen Kollektive Dasein. Ja, also Palästinenser gibt es entweder, wenn Terroranschläge gibt, da gibt es Palästinenser.
Ja.
Ja. Oder wenn ein Israeli Hummus essen will, das zu sagen. Das sind die zwei sozusagen Möglichkeiten. Also natürlich, also ist ein bisschen komplizierter als das. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, dass in der israelische öffentliche Bewusstsein die Palästinenser entweder nicht existieren und wenn sie existieren, dann sind sie nicht legitim als Kollektiv. Sie werden toleriert so lang, sie kommen als Einzel und sie benehmen sich. Das ist eine Ablehnung nicht nur von den Palästinensern, das ist eine Ablehnung von Realität. Verstehst du, was ich meine? Also diese Stadt hier, es gibt zwei Völker hier. Verstehst du, was ich meine? Und ein Großteil der Israelis leben mit dem Bewusstsein. Das ist ein ganz, ganz falsches Bewusstsein.
Nochmal eine Frage zu den Siedlungen. Ich meine, wie gesagt, eigentlich müssten die nach internationalem Recht abgebaut werden. Und auch nach einem irgendwann mal Deal, so unrealistisch das ist. Glaubst du nicht, dass eine Regierung oder anständige Politiker, die quasi vom Volk gewählt werden, dann nicht die Aufgabe hätten, ihrem Volk, ihrer Bevölkerung zu erklären, so scheiße das jetzt ist und so ungewohnt das jetzt nach 50, 60 Jahren Indoktrination vielleicht sein mag, aber dass die führen, dafür hat man ja Regierende, die quasi auch schwierige Kompromisse der Bevölkerung da mitteilen, so dass die dann quasi nicht rebellieren und dafür sorgen, dass die Militärmacht nicht die Siedlung abreißt.
Hast du mal gehört von üble, korrupte, blöde, schlechte Führer, politische Führer?
Ja.
Ich auch.
Aber es könnte ja neuer kommen.
Hoffentlich werden sie auch kommen.
Vielleicht kennen wir die nur noch nicht.
Stimmt.
Dass es Netanyahu nicht ist, ist mir klar.
Nur Netanyahu und nicht mehr anderen. Also die anderen, die Leute, die auch da,
ja.
die sind auch problematisch. Alle. Fast alle, sind alle super problematisch. Aber natürlich, also letztendlich, die Realität wird uns in den Gesicht schlagen, natürlich. Natürlich. Die Leute, die Palästinenser gehen irgendwo. Israel gehen auch irgendwo.
Aber wenn.
Ja, dann natürlich, also, die Krise, politische Krise und diese Gewalt wird immer weitergehen, bis das
Das ist ein Teufelskreis. Bis es dann irgendwann überkippt.
Hast du mich gefragt, warum ich mache, was ich mache, ne? Ja,
pass auf. Hier, kommst du
zur Antwort, warum ich mache, was ich mache?
Ja, pass auf, noch eine Frage, warum du das machst. Wenn du meinst, dass es jetzt zu spät ist, also dass die Siedlung irgendwann...
Das ist nicht zu spät. Zu spät für zwei State
Lösungen. Ganz
genau. Ja. Nee, das ist nicht zu spät.
Aber warum...
Lösung? Ja, es gibt auch andere Lösungen.
Ach so.
Dass ich jetzt dir, so Thilo, sagen kann, so, wo genau ich mir vorstelle, jetzt, dass diese politische System so funktionieren soll, das stimmt auch. Ja? Mhm. Das heißt nicht, dass es keine Lösung gibt. Die jetzige Realität ist bestimmt keine Lösung. Das wird sich weiter und weiter eskalieren, die Preise werden immer höher. Für beide Seiten, übrigens. Nicht nur für die Palästinenser, natürlich, hauptsächlich für die Palästinenser, aber auch für Israelis. Ja? Welche Gesellschaft in Israel ist? Guck mal. Ja? Willst du in so einer Gesellschaft leben, die immer so radikaler wird, die immer rassistischer wird, die immer religiöser wird, die immer so ignorierter wird? Ich nicht. Ich bin hier aufgewachsen. Also, ich gehörte zu dem Ort, natürlich, ja. Ich habe sozusagen, ich habe mich entschieden, dass ich Verantwortung gegenüber diesem Ort habe. Und deswegen mache ich, was ich mache. Aber das zu sagen, dass ich begeistert bin, jeden Tag, dass ich aufwache und sehe, was hier passiert, das ist weit weg von wahr.
Erklär mal, ich meine, wir hatten jetzt schon viele, auch andere israelische NGOs, also B'Tselem, ich war mit Yehuda Shaul unterwegs, damals noch von Breaking the Silence, hat jetzt eine eigene Organisation, es gibt Peace Now, deine heißt Kerem Navot. Warum braucht es jetzt noch eine? Warum machst du nicht bei den anderen mit? Was unterscheidet deine Organisation?
Es gibt eine erste Antwort und gibt eine so längere Antwort. Die erste Antwort ist, dass niemand kann mit mir arbeiten. Vielleicht ein Besserwisser bin. Das ist ein bisschen lustig, aber ich arbeite gern allein.
Deswegen. Du bist ehrlich.
Ich arbeite gern allein und guck mal, also ich bin aufgewachsen in Pisnau und ich habe da total viel gelernt. Ja? Mit Peace Now, und ich sag das mit gutem Respekt. Großer Respekt jetzt, ohne jetzt irgendwelche zynisch zu meinen oder so. Erst in zwei Tagen veröffentlichen wir, stimmt? Habe ich das gesagt?
Ja.
Einen Bericht zusammen. Das heißt, wir arbeiten immer noch viel zusammen, wir haben viele Sachen zusammen. Aber wir trennen uns in einem Punkt. Und das ist die Two-State-Lösung sozusagen. Das ist Two-State-Solution. Da bin ich, deswegen habe ich auch Peace Now damals verlassen, vor knapp 20 Jahren.
Jehuda ist das zum Beispiel auch für eine Zwei-Staaten.
Ja, aber wir können Freunde sein und immer noch denken, dass es, das ist nicht, dass ich dir jetzt sagen kann, wie ein State-Lösung für uns arbeiten soll. Nee. Aber wenn du mich fragst, ob das möglich ist, dass Israel, ich rede nicht theoretisch jetzt, irgendwo da in der, verstehst du, in der Kosmos, dass Israel, das wir heute kennen, 300 oder 400.000 oder 200.000 oder 20 Leute oder zwei räumen soll. Irgendwo von einem Hügel zu dem anderen. Das kann ich zurzeit nicht machen. Wie sollen sie jetzt so das gesamte Siedlungsprojekt, das seit 60 Jahren so geplichtet wird, auseinanderbauen? Wie? Das wird einfach nicht passiert. In dieser Gesellschaft wird das nicht passiert. Eben, wegen die ganzen Komplikationen und die ganze... Wir haben ein bisschen drüber gesprochen vorher. Ja. Warum das ist so besonders kompliziert in Israel und haben nur gar nicht angefangen zu sprechen über die religiösen Aspekte der Geschichte, die ökonomischen Aspekte der Geschichte, die Klassaspekte, die sozusagen die sozialökonomische Interesse dazu. Ja, also und die Tatsache, dass einfach großteilige Israelis sich gar nicht vorstellen können, in andere Reise zu nehmen, verstehst du? Und nee, das ist glaub ich nicht passiert. Das wird wahrscheinlich nicht, glaube ich auf jeden Fall, nicht mehr gemacht werden. Also
ihr unterscheidet euch in der, Lösung, also...
Genau. Peace Now ist gegründet in den 70er Jahren, Ende 70er Jahre. Er hat sich gegründet, als damals vielleicht waren keine 10.000 Siedler in Westbank.
Ja.
vielleicht 8.000, 7.000, also 9.000 vielleicht sogar, ja, und vielleicht 20, 30 Siedlungen, winzige. Ja, das, was gibt's heute so, das, was gibt's in einer Siedlung heute. Verstehst du? Und das ist natürlich auch, muss man auch sagen, wenn wir ehrlich sind, ja, wir sprechen hier offen, ja. Viele Israelis, auch liberale Israelis, ja, oder Israelis, die sich als liberal sehen oder sehen wollen, das ist auch sehr beängstigend, auch diese Lösung zu sozusagen so aufzugeben. Weil was das heißt, dass Israel, dass die ganze Realität, die wir können, diese ganzen Privilegien, die wir haben, auch Linke.
Die wollen die Privilegien nicht finden, ja?
Natürlich, Leute geben Privilegien nicht auf. Was denkst du? Kennst du eine Person in der Welt, die einfach so seine Privilegien so gern aufgibt? Nee, gibt's keine Schwere. Gibt's nicht mehr. Wir sprechen offen hier. Ohne Bullshit zu sein. Ja? Und damit Leute kommen zu dem Punkt, wo sie das aufgeben können oder möchten oder gezwungen, eigentlich, ja. Das ist das Wort. Sie müssen schlechtere Alternativen haben. Verstehst du, was ich meine?
Was gibt's denn für schlechtere Alternativen?
Ewiger Krieg, Zerstörung von der Gesellschaft, Benjamin Netanyahu,
Bürgerkrieg,
also Bürgerkrieg Faschismus, innerer Faschismus, was glaubst du, was in Israel passiert wird?
Ja, ja.
Dieser innere Faschismus in Israel, woher kommt das? Woher kommt das?
Sag's mir.
Von der Apartheid, von der Besatzung. Woher kommt das? Guck mal nur politisch. Ja. Wer unterstützt diese, sozusagen, die südliche Overall? Ja? Diese Probe jetzt, die jetzige israelische Regierung macht, die israelische Regierung zu ändern. Wer unterstützt diese sozusagen, diese Richtung? Drei Sektoren. Du hast hier die Korrupten, Netanyahu. Ja, klar. Du hast die Ultraorthodoxen, Armee. Und das sind Siedler. Ja? Das sind diese Koalition. Guck mal, die jetzige israelische Koalition. Das ist der Dreieck. Ja? Und natürlich, Israel jetzt zahlt innerlich der Preis, Teil von dem Preis, wahrscheinlich auch kein kleiner Teil von dem Preis noch, von was Israel in den letzten 60 Jahren oder knapp 60 Jahren sich entschieden hat zu machen. Israel konnte in mehrere Punkten in ihre Geschichten entweder rechts oder links. Israel hat gewählt. Nicht immer, aber öfter, vor allem in den letzten 20 Jahren, mehr rechts zu gehen. Ja? Immer rechts zu gehen. Ja? Und irgendwann explodiert das. Irgendwann kriegst du das, kriegst du zu essen, was du gekocht hast. Ja? Wenn, es gibt keine Demokratie ohne Demokraten. Demokratie braucht Bürger. Bürger, die an Demokratie glauben.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gehst du wählen im Herbst? Gehst du wählen im
Herbst? Ob ich was?
Gehst du wählen?
Natürlich gehe ich
wählen. Wen kannst du wählen?
Ja, für mich ist leicht, also ich habe kein Problem. Also ich wähle die, was war mal die kommunistische Partei, heute ist die arabische, jüdische, sozialistische Partei. Das ist leicht für mich, das ist kein Problem. Das war immer. Seit ich mich erinnere, habe ich für sie gewählt. Also, das war für mich.
Bist du mit der Parteiführung einverstanden? Machen sie einen guten Job?
Viele Sachen, ja. Also, ja. Also, wenn du eine Partei wählst, das sind nicht unbedingt Leute, die du mit denen so in der Küche stehen willst und kochen. Ja, also, du willst mit ihnen nicht unbedingt ins Bett gehen. Ja, also, den Politiker. Ja. Ja, aber du willst, ja, da habe ich überhaupt kein Problem davon. Das ist leicht.
Wie, Wie arbeitest du denn in der Westbank? Also wie dokumentierst du die Siedlungsaktivitäten? Hast du irgendwie, also als Journalist würde man sagen, man hat seine Quellen, man kennt Leute, man kennt Leute in den jeweiligen Orten und dann sagen die einem Bescheid oder beziehungsweise geben einen Tipp oder schicken mal eine Location oder ein Foto und dann fährst du hin.
Das natürlich passiert auch. So, okay. Leider öfter und öfter, weil es doch viele daran passieren gleichzeitig jetzt
ja.
In Westbank. Das passiert natürlich oft, aber Großteil meiner Arbeit ist einfach so da zu sein und zu sehen, was eigentlich passiert. Das ist zu verstehen, wo ich sein soll und was ich verstehen soll, von was eigentlich passiert.
Ist es für dich als jüdischer Israeli sicherer?
Als im Vergleich zu?
Als keine Palästinenser, die das dokumentieren?
Können gar nicht ankommen, überhaupt nicht. Natürlich. Das ist wieder so meine Privilegien. Also, wir haben alle Privilegien sozusagen, stimmt? Die Frage ist, wie du deine Privilegie benutzt.
Genau.
Also, genau. Ich habe mich entschieden, so zu benutzen. Sozusagen. Verstehst du? Natürlich bin ich privilegierter Israeli, Mittelklasse, gebildet, relativ, ich hoffe. Ich möchte so denken, auf jeden Fall, ja? Ich kann viele Sachen machen, die viele anderen entweder nicht machen wollen oder nicht machen können. Ja, natürlich, klar, von Palästinensern. Viele, viele Orte, wo ich täglich bin. Palästinensern können vielleicht kommen, aber sie würden nicht rauskommen. Ja, nicht rausgehen. Ja, aber ich bin auch viel, viel, viel in der palästinensischen Dörfer, in der palästinensischen Gemeinden, in den palästinensischen Städten bin ich auch da. Ich gucke auf den System von mehreren sozusagen Perspektiven, auch von der palästinensischen Perspektive. Das ist ganz, ganz nützlich, um zu verstehen, was eigentlich, wie dieses Projekt eigentlich sie beeinflusst. Zum Beispiel, lass uns sagen, dass es ein Dorf gibt. Dieses Dorf hat eine große landwirtschaftliche so Kreis. Und plötzlich kommt ein Außenpost. Und die Leute, die da in den Außenpost leben, sind super gewalttätig. Mhm. Und sie zeichnen eine neue, sie nehmen so eine Karte, normalerweise mit einer Karte, aber sie offen Wege, ja, und bauen Zäune,
ja.
Und bringen ihre Kühe oder ihre Tegen oder was weiß ich, ja, ja. Und sagen, okay, ab heute kommt du nicht mehr hin. Und was dieses Szenario, das ich eben beschrieben habe, passiert in Westbank hunderte von Mal.
Ja.
Jeden Tag.
Jeden Tag
wird irgendwas in diese Richtung passiert.
Und du filmst das, heißt, du filmst das dann?
Ich filme das, ich fotografiere das, ich habe Luftaufnahmen.
Wo machst du das? Instagram?
Hauptsoftware, mit dem ich arbeite, heißt, es gehört zu der GIS-Familie, Geographic Information System.
Okay.
Und das ist eine Familie von Softwares, von Programmen, wo ich die ich benutze, um diese Änderungen zu dokumentieren, sozusagen.
Können unsere Zuhörer und die Zuschauerinnen, können die sich das online angucken?
Ich kann dir ein Beispiel zeigen, in meinem Phone, wenn du willst, ja?
Nee, wir geben dann die Webseite in den Abspann. Aber ja, das kann sich jeder online angucken.
Ja, also nicht die ganze Information, die ich habe, zeige ich allen, natürlich nicht, ja, aber Teil davon, ja.
Auf Hebräisch, Englisch?
Und Arabisch, wenn du kannst.
Ich kann Englisch. Ich kann nur Englisch.
Alles, was wir veröffentlichen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Okay. Ganz, ganz wichtig für uns, in Kerner Wort. Veröffentlichen wir in drei Sprachen. Arabisch, Hebräisch und Englisch. Das heißt, dass unsere Verpflichtung sozusagen für Leute, die Arabisch lesen, ist wie genauso wie zu anderen Leuten, die Englisch oder Hebräisch können. Ja, weil letztendlich es geht um ihr Land, es geht um ihr Leben. Ja?
Ja.
Deswegen ist es für uns super wichtig, dass sie auch lesen können in ihrer Muttersprache.
Dokumentierst du jetzt in Anführungsstrichen nur quasi die Siedlungsaktivitäten, neue Außenposten und wer wo wieder was baut? Oder auch diese Gewaltausbrüche, die man ja immer mehr sieht. Ich glaube, in den letzten 4 Jahren hat sich das verdoppelt. Also die Siedlergewalt.
Ja,
Schilbert, früher Schilbert hat von Terrorismus gesprochen.
Mehr verdoppelt.
Dokumentierst du das auch? Fährst du dahin?
Wenn ich denn da bin, dann ja. Aber es gibt so viele Gewaltanfälle jeden Tag, dass du das einfach nicht überall sein können. Ja? Jetzt, so, man muss auch realistisch sein, okay? Mhm. Es gibt auch andere Organisationen, die viel größer sind, wie zum Beispiel Bezellem. Bezellem hat 40 eingestellte Leute, also eingestellt. Ja. Ich bin allein im Prinzip.
Wirklich?
Ja. Ich bin allein. Verstehst du, deswegen, was ich mache, ich spezialisiere auch. Ich konzentriere mich auf Sachen, die ich wirklich gut machen kann. Ja. Und anderen nicht so. Oder weniger.
Das ist immer schlau.
Verstehst du, was ich meine?
Habe ich auch gemacht.
Es ist einfach so klug zu arbeiten, verstehst du? Ja, so, du konzentrierst dich, was du wirklich gut machen kannst, so, die auch kritisch ist, ja, um zu verstehen das allgemeine Bild. Mhm. Das meine Und ich lasse andere wichtige Sachen machen. Es ist nicht, dass ich wichtige Arbeit mache als anderen, aber ja. Das ist nicht, was ich meine. Also, aber
Arbeitsteilung halt, ne?
Aber wir arbeiten auch viel zusammen. Also ich arbeite viel mit Bezellem, ich arbeite mit vielen anderen Organisationen.
Woher kommt deine Finanzierung? Wer gibt Geld?
Spenden, so wie bei dir.
Ja. Israelische Spenden?
Weniger, viel weniger, aber auch ein paar Israelis oder ja. Zu wenig, aber
Ausland?
Ausland und gibt's auch Teil von dem Geld, weniger als halb von unserem Budget kommt aus europäischen Ländern.
Von den Staaten?
Von dir zum Beispiel, ja.
Wirklich?
Ja.
Wer gibt das?
Medico, Rosa Luxemburg. Linke. Natürlich Linke. Teilweise aus Frankreich, aber weniger als 50% unser Budget kommt aus Europa. Mhm. Oder kommt aus europäischer Ländern sozusagen.
Hast du genug? Pro Jahr? Eine.
Ja.
Kommst du klar?
Ja, also man wird nicht davon reich, genau.
Ja,
also,
ist willkommen im Club.
Es soll auch nicht sein. Ja. Ist ganz okay, aber ja, also wir können arbeiten.
Kann ja sein, dass hier Leute zum ersten Mal von dir hören und die an deiner Arbeit toll finden und sagen, wo kann ich für Kerem Nawod
was machen? Wir können in unsere Website gehen und da gibt es eine, also die Details sind da. Sie können spenden natürlich. Wir freuen uns auf Leute, die uns sehr toll, ihre Arbeit toll finden und die uns unterstützen wollen. Ja, aber ja, man kann immer so weiter Sachen entwickeln und machen. Ja, also unser Budget ist super, super klein, muss man sagen. Also es ist 110.000 oder 20.000 Euro im Jahr. Ja. Das ist winzig. Mhm. Ja. Aber da jede Euro probieren wir gut zu benutzen. Ich glaube, wir machen keine schlechte Arbeit.
Ich glaube auch darum, sonst hätte ich mich ja nicht mit dir getroffen.
Eben.
Was war das Letzte, was du dokumentiert hast? Vielleicht enden wir damit.
Ja, also eigentlich in zwei Tagen veröffentliche ich einen Bericht, ja. Wo wir probiert haben, zusammen mit Bisnau, die auch tolle Leute hat, ja, die werden zusammen zu beschreiben, was die israelische Regierung in die ersten 3 Jahre, die diese Regierung gemacht hat, um Westbank zu annektieren. Das heißt 2023 bis 2025. Mhm. Das ist ungefähr was 70 oder 80 Seiten Bericht, wo wir probiert haben, viele verschiedene Aspekte zusammen zu beschreiben, ein allgemeines Bild zu beschreiben. Ich kann dir auch gerne das schicken. Ja.
Wir verlinken.
Das öffentlich vor Dienstag, nein. Aber das wird sowieso nicht passieren.
Ja, also, du bist erstmal da zurückkommen.
Ich schicke dir gerne das Bericht. Kannst du auf Englisch, kannst du auch allein entscheiden, was du da.
Es gibt ja mittlerweile auch KI, dann kann man sich das auf Deutsch übersetzen. Wir müssen nächstes Mal einfach mal mit dir in die Westbank fahren, wenn du magst. Hat dieses Mal leider nicht geklappt.
Das wäre viel interessanter für euch eigentlich, als hier so.
Ich weiß.
Hier so vor der Mauer zu quatschen. Ja, das.
Wir wollten mal eine schöne Location haben.
Das ist eine schöne Location. Westbank hat auch schöne Location, aber weniger. Ja, es gibt auch ganz, ganz harte Location. Ganz harte Location. Ganz, ganz, ganz hart.
Letzte Frage, weil wir vorhin über die Knesset-Wahl angesprochen haben. Was wäre aus deiner Sicht was ist das realistische Best-Case-Szenario? Das Worst-Case-Szenario können wir uns denken, dass Bibi, Smotrich und Ben-Gvir wieder weitermachen. Was ist ein realistisches Best-Case-Szenario?
Das will ich machen. Das will ich weitermachen. Das ist das Best-Case-Szenario, das sagt realistisch.
Das Netanyahu.
Andere Regierung wird gewählt, das heißt entweder Bennett oder Eisenkot.
Aber Bennett ist auch ein Siele, oder?
Ja, und Siele Unterstützer, ja, mit einem großen Unterschied. Bennett ist nicht korrupt. dann wendet er sich korrupt.
Best-Case-Szenario werden ein anderer Siedler Prime Minister.
Jetzt viele Leute werden sagen, nö, ich möchte lieber, dass Israel weiter zerstört mit dieser jetzigen Regierung. Das kann ich auch Leute, die Israel überhaupt nicht sehen wollen, können das auch sagen. Ich kann auch diese Rationale so nachfolgen, sozusagen. Ja? Lass ihnen noch 10 Jahre so mit Netanyahu haben und es gibt kein Israel. Das kann sehr gut sein übrigens. Das kann schon sein. Weil ich ein bisschen weniger objektiv bin gegenüber dieses Thema, weil ich hier lebe und noch Pläne habe, noch ein paar Jahre hier zu leben, dann ich möchte lieber so keine Italiener haben. Aber ja, aber das ist das Best-Case-Szenario haben. Und politische Lösung werden wir von der nächste Regierung nicht sehen. Ja, ich sag dir mehr. Wir werden überhaupt keine politische Lösung sehen, die von Israel kommt. Das ist der Grund, warum ich mit dir rede, auch eigentlich. Jede Lösung wird nur, wenn Israel gezwungen wird, ihre Politik zu ändern.
Von wem?
Von euch. Von euch meine ich jetzt. Von alle Leute, die denken, dass Apartheid schlecht genug ist. Und es soll auch gekämpft werden. Deswegen hast du mich gefragt, was eigentlich hier passiert. Ich hatte das erste Wort, was ich dir gesagt habe, war Apartheid. Und du hast mich gefragt, was einfach ist. Und ich sage, ja. Und dann haben wir angefangen zu sprechen. Stimmt? Ja, letztendlich. Letztendlich ist es einfach. Letztendlich ist es auch einfach.
Ja. Doran, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Lass uns bald wiedersehen.
Gerne.
Das war unser letztes Interview für unseren Trip, diesen diesjährigen Trip nach Israel und Palästina. Wir hoffen, dass euch die Interviews
to be continued, sozusagen.
Ja, das sowieso. Wir hoffen, dass euch die Interviews gefallen haben, weitergebracht haben und wir sehen uns dann wieder aus dem Studio in Berlin. Bye, bye.